Fütterung für Hunde und Katzen kann manchmal ein bisschen kompliziert werden. Nicht, weil es ein wirklich kompliziertes Thema wäre. Ja, deswegen, weil man sich meistens erst damit wirklich befasst, wenn man muss. Ansonsten läuft das so nebenbei. Aber wenn man mit Erkrankungen zu tun hat, wenn ein Welpe einzieht, wenn der Verdacht auf Futtermittelunverträglichkeiten oder Allergie besteht, dann ist der Zeitpunkt da, wo man um die Beschäftigung mit dem Thema nicht mehr drum herum kommt und man etwas verändern muss und natürlich auch möchte. Und dann hat man plötzlich sehr viele Informationen vor der Brust, weil man vielleicht anfängt zu recherchieren. Und da es eben nicht nur sehr viele Informationen gibt, sondern auch sehr viele unterschiedliche Meinungen, weiß man am Ende meistens trotzdem nicht, was mache ich damit denn jetzt eigentlich? Also wie soll ich mein Tier füttern? Was ist die beste Lösung? Und das betrifft einen besonders häufig, wenn es um das Thema BARF, also Rohfütterung für Hunde und Katzen geht. Deswegen ist dieser Podcast nicht nur für alle, die gerade anfangen zu BARFen, sondern auch für alle, die schon seit vielen Jahren roh füttern, aber natürlich auch für alle, die einfach Lust auf Ernährungsthemen haben. Ich bin Ute Wadeen, ich bin Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin für Hunde und Katzen. Wir werden uns heute mit einem Thema beschäftigen, das vielleicht nicht das angenehmste ist, aber ein sehr, sehr häufiges, nämlich Blähungen, Flatulenzen bei Hunden und auch bei Katzen, wobei die bei Katzen deutlich seltener vorkommen. Natürlich sind Blähungen immer ein bisschen unangenehm, zum einen für uns als Menschen, weil wir natürlich das Ganze riechen müssen, aber auch zum Teil für das Tier. Und das muss man ganz klar sagen, dass eben auch Blähungen deswegen unangenehm sein können, weil die wehtun können. Also es ist nicht nur so, dass man sich vielleicht als Mensch ärgert, boah, was mieft das hier jetzt schon wieder? Oder warum bläht der Hund so fürchterlich? Immer dann, wenn ich in Ruhe mal auf dem Sofa sitzen möchte und Netflix gucken, fängt der an, da irgendwie zu pupen. Sondern es ist wirklich zum Teil für das Tier auch unangenehm. Und die Frage ist immer, ist das was, was man abschaffen muss? Also nicht das Tier natürlich, sondern das Blähungsthema. Muss ich mich darum kümmern? Oder ist das was, was eben so passiert? Und beim Hund neigt man tatsächlich sehr, sehr stark dazu, das so hinzunehmen. So, ja, das machen Hunde eben so. Das passiert, es ist ein Hund. Aber eigentlich ist das falsch. Also eigentlich muss man sich klar machen, dass, und das ist bei vielen anderen Dingen genauso, dass wenn etwas immer wieder auftritt und mit einer gewissen Regelmäßigkeit auftritt, dass man dann schon mal genauer hingucken sollte. Und bei Blähungen ist es genauso. Also wenn ein Hund wirklich auffällig viel bläht, das heißt also, wenn man es wirklich 2-3 Mal die Woche oder öfter mit Blähungen zu tun hat, dann ist da irgendwas. Also das ist da nicht, weil Hunde das so machen, sondern weil es einen Grund gibt. Und man sollte sich eben auch durchaus mit dem Grund beschäftigen, denn das, was dahinter stecken kann, kann durchaus ernsthaft sein oder ernsthaft werden. Das heißt aber jetzt auch im Umkehrschluss, dass man sich nicht um jeden blähenden Hund Gedanken machen muss. Also wenn das tatsächlich mal passiert, okay, das ist normal. Genauso wie Hunde mal aufstoßen oder Katzen mal kotzen. Das ist einfach so. Es ist aber eben diese Regelmäßigkeit, die einem hellhörig werden lassen sollte. Und wenn man sich jetzt ein bisschen anguckt, woraus Blähungen entstehen können, dann ist auch klar, warum man das tun sollte. Und zum einen muss man sich klar machen, letztendlich ist es ein normaler Verdauungsvorgang. Während bestimmte Dinge verdaut werden, können Gase entstehen und diese Gase müssen natürlich auch irgendwie aus dem Darm wieder raus und das passiert eben normalerweise durch den Abgang von Luft durch den Darm. Und zwar hinten raus, weil natürlich hat der Darm jetzt nicht die Möglichkeit, das Gas an irgendeiner anderen Stelle abzulassen. Das heißt, es kann nicht einfach durch die Darmwände in das Innere des Körpers verschwinden und sich da auflösen oder so. Das wäre eher fatal. Das heißt also, es ist normal, dass Luft auch irgendwo abgeht, wenn sie denn zu viel im Darm ist. Aber wie gesagt, wenn es häufig passiert, regelmäßig passiert, dann gibt es Ursachen. Ein ganz wesentlicher Punkt, den man sich da angucken sollte, ist natürlich die Fütterung. Und das hat, diese vermehrte Bildung von Gasen, hat oft mit der Verdaulichkeit der Inhaltsstoffe zu tun. Dass man oft schwer verdauliche Inhaltsstoffe hat. Denn wenn zum Beispiel, das kennt man, ja, wenn man viel Bohnen isst, jedes Böhnchen ein Tönchen, so ist das beim Hund auch. bei der Verdauung von bestimmten Lebensmitteln, bestimmten Futterinhaltsstoffen, entstehen tatsächlich mehr Gase als bei anderen. Das hat was mit der Zusammensetzung zu tun. Das ist das eine. Und wenn man sich Futtermittel anguckt, insbesondere Trockenfutter, dann hat man natürlich mittlerweile sehr, sehr viele Trockenfuttersorten, wo irgendwo Hülsenfrüchte drin sind. Die sind zwar aufbereitet, das ist oft Mehl, manchmal sind die hydrolysiert, das heißt also wirklich aufgespalten in ihre einzelnen Bestandteile und dann neu wieder zusammengesetzt. Aber wir haben diesen Trend zum getreidefreien Trockenfutter. Und da man Trockenfutter in der Regel nicht einfach so nur aus fleischlichen Bestandteilen zusammenzaubern kann, man braucht im Grunde irgendwas Pflanzliches, das das Ganze zusammenhält, formbar macht, brauche ich etwas anderes als Getreide. Und Getreide ist eben so ein bisschen in Verruf geraten. Das heißt also, das, was man ersatzweise nutzt, sind Linsen, Erbsen, Kichererbsen. Das sind so Klassiker, die man mittlerweile oft im Trockenfutter findet. Und wenn man sich dann die Liste der Inhaltsstoffe anguckt, dann sieht man, dass das auch meistens gar keine kleinen Mengen sind, die da verarbeitet werden. Ein anderer Punkt, auch bei Rohfütterung beispielsweise, kann ein sehr hoher bindegewebiger Anteil sein. Also dass beispielsweise sehr viel Pansen, sehr viel Blättermagen in der Fütterung ist. Manchmal aber auch Dinge wie Euter oder Schlund. Alles, was sehr viel Bindegewebe enthält. Und Bindegewebe ist ein bisschen anders zusammengesetzt, sozusagen vom Gewebe her, als Muskelfleisch. Und es braucht mehr Anstrengung, um das Ganze verarbeiten zu können. Und dabei entstehen unter Umständen auch mehr Gase, weil das Ganze auch ein bisschen länger im Magen beziehungsweise vor allem im Darm bleibt. Und gerade wenn noch zusätzlich eben sehr viel Pflanzliches in der Fütterung ist, da wäre man eigentlich eher wieder beim Trockenfutter, nicht so sehr beim Barfen, aber auch bei einigen Nassfuttersorten, dann sinkt diese Verdaulichkeit noch weiter. Je mehr Pflanzliches in der Fütterung ist, desto weiter sinkt die Verdaulichkeit und desto länger bleibt das Ganze im Darm. Und dann kommt es unter Umständen eben auch zu sogenannten Fehlgärungen, weil eigentlich sind Hunde und Katzen darauf ausgelegt, dass die Nahrung den Darm relativ schnell passiert. Hunde und Katzen haben einen relativ kurzen Darm, das ist bei Fleischfressern so, weil natürlich das, was an Keim vielleicht im Beutetier ist, das soll nicht unnötig lange da durch den Darm wandern, soll das möglichst schnell ausgeschieden werden. Und das macht also biologisch total Sinn, dass wir es mit einem kurzen Darm zu tun haben. Und es ist auch einfach so, dass tierische Bestandteile nicht so lange brauchen, um aufgespalten zu werden durch Verdauungsenzyme, wie das bei pflanzlichen Bestandteilen ist. Also je mehr Pflanzliches in der Fütterung ist, desto wahrscheinlicher ist das Risiko von Fehlgärung. Und dann haben wir ein Übermaß an Gasbildnern im Darm und die wiederum sorgen dafür, dass diese Blähungen entstehen. Weil dann sammeln sich Bakterien an, die eben zum Beispiel besonders gerne Kohlenhydrate mögen oder besonders gerne Eiweiß mögen. Und da dieses Eiweiß oder die Stärke oder was auch immer eben relativ lange dort im Darm verweilt, können diese Bakterien sich davon besser ernähren. Und das sorgt eben dafür, dass sich Bakterien eines bestimmten Typs weiter ausbreiten, stärker ausbreiten als andere. Und damit sind wir auch schon bei einem weiteren wichtigen Punkt. Diese ganzen Blähungsgeschichten können auch einfach dadurch entstehen, dass wir es mit einer Fehlbesiedlung des Darms zu tun haben, was das Mikrobiom angeht, also wirklich die Darmflora. Es kann sein, dass wir wirklich eine Verschiebung dieser Darmflora haben. Und das kann wiederum unterschiedliche Gründe haben. Es kann, wie gesagt, sein, dass die Fütterung als solche in der Zusammensetzung nicht passt, nicht zum Tier passt und damit eben auch bestimmte Bakterientypen sich stärker verbreiten als andere. Es kann aber auch sein, dass die Darmschleimhaut geschädigt ist, dass sich beispielsweise auch Bakterien angesiedelt haben, die pathogen sind, die auch vielleicht neben den Blähungen für andere Symptome im Verdauungstrakt sorgen, also dass der Hund öfter mal Schleimauflagerungen hat, dass vielleicht auch viele Darmgeräusche da sind, das hat man sehr häufig bei diesen ganzen Aufgasungsthemen. Das sind so Dinge, oder Aufstoß, ne, immer wieder mal auch vielleicht Schmatzen, Übelkeit, Sodbrennen, das können alles so Themen sein, die auf ein grundsätzliches Verdauungsproblem hindeuten. Der Verdauungstrakt ist natürlich relativ lang. Das heißt, man muss anhand von anderen Symptomen oder eben auch zum Beispiel anhand des Auseinandernehmens der Fütterung versuchen zu lokalisieren, wo eigentlich das Grundproblem liegt. Denn Blähungen sind in dem Fall nur ein Symptom, das meistens mit anderen Symptomen einhergeht. Und da können solche Themen sein wie eine Pankreasschwäche, also dass die Bauchspeicheldrüse einfach nicht richtig arbeitet. Das wiederum kann auch ganz unterschiedliche Gründe haben. Also beispielsweise, dass einfach eine gewisse Altersschwäche da ist des Organs. Es kann aber auch sein, dass vielleicht eine stille Pankreatitis vorausgegangen ist. Vielleicht hatte der Hund oder die Katze schon mehrere akute Bauchspeicheldrüsenentzündungen. Aber das alles sorgt dafür, dass die Funktionsfähigkeit der Bauchspeicheldrüse nachlassen kann. Die Verdauungsschwäche kann aber auch an anderer Stelle liegen, beispielsweise im Magen, dass zu wenig Magensäure da ist, dass nicht mehr ausreichend Magensäure gebildet wird, um die komplette Vorverdauung zu leisten. Und dass dann einfach im Darm zu viel Nahrung wirklich noch aufgespalten werden muss oder viel stärker aufgespalten werden muss. Es kann auch sein, dass zu viel unverdaute Futterbestandteile im Dickdarm ankommen und dadurch Blähungen entstehen. Also da gibt's wirklich mehrere Ursachen. Auch eine Leberschwäche oder eine nicht ausreichende Gallensaftproduktion kann dafür sorgen, dass die Verdauungsleistung gemindert ist. Das sind aber alles Dinge, die man dann wirklich abklären muss und wo man meistens auch mehr als ein Symptom hat, nämlich diese Blähung. Die Frage ist natürlich, wenn der Hund oder die Katze regelmäßig Blähung hat, und bei Katzen, wie gesagt, ist es sehr selten und es ist auch noch stärker ein Alarmsignal als bei Hunden, weil Katzen einfach nicht so sehr dazu neigen, wahrscheinlich auch durch diese Eigenschaften als strikter Karnivor, wo bestimmte Dinge nochmal ein bisschen anders sind, einmal von der Verdauung selbst, aber auch von der Darmflora. Und deswegen sind Katzen da auch nicht so betroffen wie Hunde. Aber wenn man ein Tier hat, was dieses Problem regelmäßig hat, dann ist natürlich die große Frage, was mache ich? Also wie kann ich da entsprechend unterstützen, dass der Hund oder die Katze sich dann auch nicht unwohl fühlt und dass man selbst vielleicht ein bisschen weniger Geruchsbelästigung hat? Und das Erste sind natürlich so Hausmittelchen. Also das, was beim Hund wirklich gut funktioniert, genauso wie beim Menschen auch, ist Fenchel-Anis-Kümmeltee. Ja, den wirklich aufkochen, 10 Minuten ziehen lassen, ein paar Esslöffel davon, abgekühlt natürlich, dann auch ins Futter geben. Da muss man ein bisschen gucken, ob der Hund das frisst. Nicht jeder mag das, weil Kümmel natürlich auch relativ geschmacksintensiv ist. Wenn das nicht funktioniert, kann man auch einfach nur mit Fenchel arbeiten oder mit Anis oder beides zusammen. Wobei Anis alleine nicht so richtig stark ist in der Wirkung. Also da wäre Fenchel schon besser und das wird auch in der Regel akzeptiert, weil es sehr süß ist. Was man unbedingt aber machen sollte, ist die Kontrolle der Fütterung, also eine Rationsüberprüfung oder sich selber einfach mal hinsetzen und sich mit den Futterbestandteilen auseinandersetzen, gerade wenn man Trockenfutter füttert und einfach mal durchgucken, sind da irgendwelche schwer verdaulichen Inhaltsstoffe drin? Und das ist beim Hund nicht viel anders als beim Menschen, also von dem, was man weiß, was beim Menschen so ein bisschen blähend wirkt, das ist es beim Hund in der Regel auch. Oder dass man guckt, wenn man barft, wie ist denn die Rationsaufteilung? Habe ich wirklich diese klassische Barfration vor mir oder habe ich so ein bisschen einreißen lassen, dass ich mal mehr, mal weniger Knochen fütter? Weil wenn man zum Beispiel die Ration der Knochen, die man jetzt so pro Woche hat, nur auf 2-mal aufteilt, dann ist das natürlich auch relativ viel unverdauliches Material oder schwer verdauliches Material. Es ist nicht unverdaulich, es ist schwer verdaulich. Genauso, wenn man jetzt so reine Pansentage machen würde oder sowas. Das ist meistens nicht so dolle, einfach deswegen, weil sehr viel Unverdauliches, nein, schwer Verdauliches, auf einmal dann auch ja verarbeitet werden muss. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum diese reinen Gemüsetage oft ein bisschen nach hinten losgehen. Ja, da sagt man ja immer, das soll eine Entlastung sein für den Verdauungstrakt, das ist es aber de facto nicht. Weil für einen Hund, für Katzen brauchen wir ja nicht anfangen mit dem Thema, weil Pflanzliches für Katzen ist eben nur beschränkt nützlich und wirklich nur als Ballaststoff zu gebrauchen. Aber bei Hunden ist es eben so, dass man da oft diese reinen Gemüsetage hat, um so ein bisschen diese Entgiftung anzuregen. Und das ist aber etwas, was schwer verdaulich ist. Das heißt also, dann hat man an den Tagen auch größere Häufchen, aber es kann eben auch zu den Blähungen kommen. Und aber grundsätzlich die Aufteilung der Fütterung, das ist das Wichtige, dass man sich das mal anguckt und wirklich auf diese ja Inhaltsstoffe kontrolliert, die vielleicht nicht für den Verdauungstrakt so richtig günstig sind. Und manchmal macht es Sinn, auch mal kurzzeitig zu kochen, also wirklich Fütterung selbst zu kochen. Alles, was so ein bisschen schwer verdaulich ist, rauszunehmen, dass man eben keine Knochen füttert, dass man keinen Pansen, keinen Blättermagen füttert, dass man die Innereien vielleicht mal auf Leber reduziert oder so und das Ganze vielleicht einfach gekocht anbietet. Bewegung ist noch ein Thema, was man nicht unterschätzen sollte, damit die Verdauung gut funktioniert, ist auch Bewegung wichtig. Das heißt also, dass man immer auch guckt, ob der Hund genug Bewegung hat. Das wäre auch sowas. Das ist manchmal bei Hunden, die jetzt gerade vielleicht wegen Bewegungsapparat oder ähnlichem sich nicht so bewegen können, wie das eigentlich vorgesehen ist, oder wie sie es auch manchmal gerne würden. Da ist das dann manchmal auch ein bisschen schwieriger mit der Verdauung. Die neigen dann schon mal eher zu Verstopfung und eben auch zu Blähung. Also auch das kann ein Grund sein, warum man auf einmal mit Blähung zu tun hat. Genauso nach Antibiose hat man oft mit Blähung zu tun, weil eben die guten Darmbakterien ein ganz großes Stück weit fehlen und sich manchmal dann auch leichter Bakterien im Darm festsetzen, die da eigentlich nicht hingehören, und auch das kann eher zu Blähung führen. Aber das ist dann auch wieder ausgestanden. Also auch aus so einem Grund macht es manchmal Sinn, dass man schnellstmöglich mit entsprechenden Probiotika arbeitet. Wenn man aber grundsätzlich den Verdacht hat, dass die Darmflora vielleicht nicht ganz in Ordnung ist, gerade wenn vielleicht schon im Vorfeld Verdauungsprobleme ein Thema waren, dann macht es Sinn, erstmal einen Darmflora-Screen zu machen, bevor man jetzt mit Probiotika arbeitet oder sonst irgendwas macht für den Darm, sondern wirklich gezielt hinguckt, was ist da eigentlich los. Es gibt auch eine Podcast-Folge zu dem Thema Darmsanierung. Also vielleicht, wenn ihr das gerade so ein bisschen als Gedanken habt, dann auch da eventuell noch mal eine kleine Hilfe. Also wenn ihr betroffen seid, hoffe ich, dass ihr das Thema schnell in den Griff bekommt, dass ihr hier vielleicht die ein oder andere Idee finden konntet, wie man es angehen könnte und was man machen kann, wenn man betroffen ist. Ansonsten hören wir uns gerne in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, tschüss!